Genau. Ich wollte es gerade sagen, ein bisschen querliften wäre nicht schlecht. Wart ihr euch bewusst, was wir gerade gesungen haben? Im Vers 6 steht, wer stirbt, der wird nicht nur zur Erde. Gott ruft ihn zum jüngsten Gericht. Finsternis bleibt für die einen zuletzt, die anderen dürfen ans Licht. Sowas, wenn man die Menschen heute sagt, dann sind wir eher die Ewiggestrigen. Das habe ich schon öfters gehört. Ihr seid ja aus dem Mittelalter, sowas gibt's doch gar nicht. Aber Gottes Wort sagt es ganz klar und ich komme nachher auch noch drauf. Aber zuerst möchte ich euch mal eine Einstiegsfrage stellen. Seid ihr manchmal über etwas entrüstet? Ja, ja, schon mal ein Ja. Vielleicht über irgendwelche Mitmenschen oder Verhalten irgendwelcher Mitmenschen, die euch vielleicht auf 180 bringen, wenn der Nachbar euch ständig das Unkraut über den Zaun wirft oder was weiß ich, wenn er falsch parkt, immer auf eurem Parkplatz oder wenn er vielleicht die Musik aufdreht, Tag und Nacht und meistens dann, wenn du deine Bibellese machst oder gerade schlafen willst oder vielleicht das Weltgeschehen. Das kann uns auch manchmal, da kann man auch manchmal nur den Kopf schütteln, was da alles passiert. Oder die Politik. Entrüstet sein, das ist ja so eine Art Entbrennen. So ein zornig werden über etwas. Vielleicht sogar empört sein über etwas. Und meistens passiert das in den Emotionen, entlädt sich das meistens in den Emotionen. Manchmal vielleicht auch zu Recht. In unserem heutigen Text, wo in Psalm 37, könnt ihr schon mal aufschlagen, da kommt tatsächlich dieses Wort dreimal vor. Im Psalm 37 von David, da steht schon am Anfang im Vers 1, entrüste dich nicht über die Übeltäter. Beneide nicht, welche Böses tun. Okay. Dass wir entrüstet sind über Menschen, die üble Dinge tun, die wir für falsch halten und die vielleicht gegen Gottes Gebote vorgehen oder die nicht in unser Lebensschema passt. Okay, dass wir beneiden, welche Böses tun. Wenn wir so etwas tun, sind wir vielleicht unzufrieden mit dem, was wir oder wenn wir Gutes tun. Vielleicht ist es langweiliger als Böses tun, ich weiß es nicht. Offensichtlich ist es so eine Tendenz, dass wir Böse beneiden können, Böses beneiden können. Es steht hier auf jeden Fall so. Aber David sagt hier, dass wir das nicht tun sollen. Also offensichtlich stehen wir aber in der Gefahr. Das zweite, entrüste dich nicht, steht im Vers 7a, da steht, entrüste dich nicht, dessen Weg gelingt und dem Mann, der böse Pläne ausführt. In der Hoffnung für alle steht da, ein bisschen verständlicher vielleicht, wenn Menschen böse Pläne schmieden und sie dabei noch Erfolg haben. Das geht doch gar nicht, oder? Böses tun und dann auch noch Erfolg haben. Wir wissen vielleicht, dass jemand mit unlauteren Mitteln ein großes Haus in unserer Nähe vielleicht errichtet. Und wir, die wir ehrlich unserer Arbeit nachgehen, wir haben vielleicht bloß so ein halb zerfallenes Haus oder eine alte Schrottkarre. Und ich wundere mich manchmal, haben wir gedacht, manchmal wundere ich mich, wenn ich so junge Kerle sehe mit 18, 19 Jahren und die haben ein Auto unterm Gesäß vielleicht, wo 100.000 Euro wert sind. Da denke ich mir auch manchmal, wie sind sie da so gekommen, gell? Aber warum ärgert uns das? Vielleicht auch manchmal, weil wir selber unzufrieden sind. Oder warum auch immer. Das dritte, entrüste dich nicht. Das steht im Vers 8, da steht zuerst, lass ab vom Zorn und lass den Grimm. Und dann kommt wieder das entrüstet dich nicht. Es führt nur zum bösen Handeln. Also wenn wir diese Gedanken des Neides, des Mithaltens in uns aufkommen lassen, sollten wir schon im Ansatz es ersticken. Denn es ist eine Gefahr, dass wir durch das Denken selber zu Unrecht getrieben werden. Und manchmal tendieren wir auch zu hören und vielleicht zu dem, was der Herr nicht für uns vorgesehen hat. Wir können vom Weg und vom Ziel abkommen. Die Schwester hat es ja auch gerade so ähnlich ein bisschen formuliert. Wir können vom Weg abkommen und deswegen ist es gut, auch immer unser geistliches Navigationsgerät anzuhaben, die uns den Gottesweg zeigt und uns die richtigen Wege zeigt, beziehungsweise die falschen Wege aufzeigt, um vorher abzubiegen, ja, dass wir sie gar nicht gehen. Wilhelm Busch, der bekannte evangelische Jugendpfarrer, ich glaube, jeder kennt ihn, wo Jesus unser Schicksal geschrieben hat, das bekannte Buch, berichtet in seinem Lebenslauf, da war einmal eine Zeit, in der hielt ich einen Wechsel in meinem Leben für angebracht. Ich meinte, zum Jugendpfarrer sei ich doch nun zu alt und ich dachte, ich könnte mich doch ausstrecken nach einem größeren und bedeutenderen Amt in der Kirche. Er war ja damals in der evangelischen Kirche Jugendpfarrer. Ich war unzufrieden und unglücklich. Innerlich zerrissen ging ich in den Stadtwald. Es war ein trüber Novembertag und kein Mensch weit und breit zu sehen. Da habe ich mit Gott geredet und er mit mir. Das kann man nicht näher schildern, aber das sagt er mir deutlich. Ich will von dir gar nichts anderes, als dass du in den jungen und alten Menschen in Essen das Evangelium predigst. Als ich das wusste und von Herzen Ja dazu sagte, kam ein unbeschreiblicher Friede in mein Herz. Es kommen immer Stimmen, die uns lehren wollen, dass wir doch arm dran sind. Die anderen haben es alle viel besser. Wir können doch Höheres erreichen. Der Psalm 37 thematisiert dieses Denken besonders gegenüber Gottlosen. Und gibt uns aber auch Alternativen. Und das Ziel der Predigt wäre eigentlich heute erreicht, wenn wir am Ende wieder neu dankbar sind, dass wir auf der richtigen Seite stehen. Und wenn der, der auf der falschen Seite steht und hier sitzt, vielleicht in die richtige wechselt. Das wäre natürlich meine größte Freude. Das Thema heute: Umgang mit Gottlosen und was Gott von uns möchte. Und ich möchte den Psalm 37 mit euch lesen. Es ist ein langer Psalm, aber ich werde einiges zusammenfassen, also es wird wahrscheinlich nicht zu langatmig. Psalm 37 von David: Entrüste dich nicht über die Übeltäter, beneide nicht die, welche Böses tun. Denn wie das Gras werden sie schnell verdorren und wie das grüne Kraut verwelken. Vertraue auf den Herrn und tue Gutes, wohne im Land und hüte Treue und habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird er handeln und wird deine Gerechtigkeit aufgehen lassen wie das Licht und dein Recht wie den Mittag. Sei still dem Herrn und harre auf ihn. Entrüste dich nicht über den, dessen Weg gelingt, über den Mann, der böse Pläne ausführt. Lass ab vom Zorn und lass den Grimm. Entrüste dich nicht, es führt nur zum Bösen. Denn die Übeltäter werden ausgerottet, aber die auf den Herrn hoffen, die werden das Land besitzen. Noch kurze Zeit und der Gottlose ist nicht mehr und sieht. Und siehst du dich um nach seiner Stätte, so ist er nicht da. Aber die Sanftmütigen werden das Land besitzen und werden ihre Lust haben an Fülle von Heil. Der Gottlose sinnt gegen den Gerechten, mit seinen Zähnen knirscht er gegen ihn. Der Herr lacht über ihn, denn er sieht, dass sein Tag kommt. Die Gottlosen haben das Schwert gezogen und ihren Bogen gespannt, um zu fällen den Elenden und Armen, hinzuschlachten die, die aufrichtig wandeln. Ihr Schwert wird in ihr eigenes Herz dringen und ihre Bogen werden zerbrochen. Das Wenige des Gerechten ist besser als der Überfluss vieler Gottloser. Denn die Arme der Gottlosen werden zerbrochen, aber der Herr stützt die Gerechten. Der Herr kennt die Tage der Rechtschaffenen und ihr Erbteil wird ewig bestehen. Sie werden nicht zu Schanden zur Zeit des Unglücks und in den Tagen des Hungers werden sie gesättigt. Denn die Gottlosen werden umkommen und die Feinde des Herrn, wie die Pracht der Auen schwinden sie. Sie schwinden dahin wie Rauch. Der Gottlose borgt und zahlt nicht zurück, der Gerechte aber ist gütig und gibt. Denn die von ihm Gesegneten werden das Land besitzen und die von ihm Verfluchten werden ausgerottet. Vom Herrn her werden eines Mannes Schritte gefestigt und seinen Weg hat er gern. Fällt er, so wird er doch nicht hingestreckt, denn der Herr stützt seine Hand. Ich war jung und bin auch alt geworden, doch nie sah ich einen Gerechten verlassen, noch seine Nachkommen um Brot betteln. Alle Tage ist er gütig und leid, und seine Nachkommen werden zum Segen. Lass ab vom Bösen und tue Gutes, so wirst du für immer im Lande wohnen. Denn der Herr liebt Recht und wird seine Frommen nicht verlassen. Ewig werden sie bewahrt und die Nachkommenschaft der Gottlosen wird ausgerottet. Die Gerechten werden das Land besitzen und für immer darin wohnen. Der Mund des Gerechten spricht Weisheit aus und seine Zunge redet Recht. Die Weisung seines Gottes ist in seinem Herzen, seine Schritte werden nicht wanken. Der Gottlose lauert auf den Gerechten und sucht ihn zu töten. Doch der Herr lässt ihn nicht in seine Hand und lässt ihn nicht verurteilen, wenn man ihn richtet. Harre auf den Herrn und halte seinen Weg ein, und er wird dich erhöhen, das Land zu besitzen. Wenn die Gottlosen ausgerottet werden, wirst du zusehen. Ich habe einen Gottlosen gesehen, gewalttätig und sich erhebend wie eine üppige Zeder. Und man ging vorbei, siehe, da war er nicht mehr, und ich suchte ihn, doch er war nicht zu finden. Achte auf den Rechtschaffenen und sieh auf den Redlichen, denn die Zukunft, die einen solchen, ist Frieden. Die von Gott Abgefallenen aber werden abgesamt, allesamt vertilgt, die Zukunft der Gottlosen wird abgeschnitten. Doch die Hilfe der Gerechten kommt vom Herrn, der ihre Fluchtburg ist zur Zeit der Not. Und der Herr wird ihnen beistehen und sie retten. Er wird sie erretten von den Gottlosen und ihnen helfen, denn sie haben sich bei ihm geborgen. Ja, das Thema nochmal Umgang mit Gottlosen und was Gott von uns möchte. Ja, der heutige Psalm ist ja so eine Gegenüberstellung von zwei Leben, die miteinander nicht zu vergleichen sind. Die dürfen wir auch nicht durcheinander mischen. Nämlich ein gottloses Leben, mit dem wir mehr und mehr eigentlich in unserem Land konfrontiert sind und werden. Und in das im Prinzip jeder Mensch, der auf diese Erde kommt, behaftet ist. Die Verbindung zu Gott nämlich ist seit dem Sündenfall für jeden Menschen abgebrochen. Insofern ist jeder Mensch von Natur aus gottlos. Heute sagt man vielleicht im modernen Jargon, der Mensch hat kein Netz zu Gott. In Römer 3, Vers 9 und 10 heißt es, dass sie alle unter der Sünde sind, ob Juden oder Griechen, wie geschrieben steht, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Und dann haben wir das Leben mit Gott, genannt frommer, gesegneter, Gotteskind, Gerechter oder wie auch immer wir sie bezeichnen. Er ist ein Mensch, der aus Gnaden in dieses Gottesverhältnis wieder hineingekommen ist. Sportlich gesehen, die sich wieder qualifiziert haben durch Gnade. Unsere Fußballmannschaft, diese Woche Frauenmannschaft, wenn es nach dem Torverhältnis gegangen wäre, wären sie qualifiziert gewesen. Die haben sogar gegen den zweiten 6-0 gewonnen. Aber warum sind sie nicht weitergekommen? Weil sie Wer ist Insider? Weil sie zu wenig Punkte gehabt haben. Nun, die volle Punktzahl bekommen wir auch nicht durch eigene Werke, das ist klar. Aber die volle Punktzahl bekommen wir aus Gnaden. Nämlich im Vers Römer 6, Vers 23, da steht, der Lohn der Sünde ist der Tod. Das ist der Stand eines Gottlosen. Der Lohn der Sünde ist der Tod, unser altes Leben, unsere alte Natur. Aber der Satz geht weiter. Und der bringt uns die volle Punktzahl, dann wären die Deutschen auch weitergekommen. Oder die Gnadengabe Gottes aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Aus Gnade, ich betone aus Gnade, aus Gnade, aus Gnade, ich könnte es noch 10-mal sagen, ist Rettung, da ist Qualifikation vor Gott. Die Frage ist jetzt, welches Leben ist eigentlich attraktiver? In welchem Leben kann man mehr erleben? So, das ist ja heute so wichtig und scheinbar kann man auch in dem neuen Leben viel erleben. Haben wir ja heute gehört von den jungen Leuten. Ja, es ist, wird oft nicht berücksichtigt. Ich habe mal auf eine Seite zusammengeschrieben, was ein gottloses Leben so ausmacht, nur nach Psalm 37. Aber zuvor möchte ich ein paar klärende Worte machen. Natürlich ist ein Gottloser nicht ein Mensch, der mit der Teufelsfratze daherkommt und uns ans Fleisch möchte. Es gibt gottlose Menschen, die sehr nett und freundlich, vorbildlich sind, die vielleicht freundliche Kinder haben, gut erzogene Kinder haben, keine Ahnung. Ich habe auch einen Arbeitskollegen, der hat mir gesagt vor kurzem, Armin, ich brauche keinen Glauben. Ich komme gut klar ohne Glauben. Okay. Ich habe seine Meinung respektiert. Vielleicht ändert sich die ja auch mal irgendwann. Kann sein. Aber im Moment ist es so. Und wir sollten auch die Entscheidung akzeptieren. Es gibt nur Freiwillige im Himmel. Logischerweise auch nur Freiwillige in der Hölle. Wie niemand gezwungen werden kann zu lieben. Das basiert auf freier Willensentscheidung. Aber er ist trotzdem ein Gottloser, auch wenn er ein ganz lieber Kerl ist. Das wollte ich bis vorher klären. Was ist ein Gottloser? Ein Gottloser ist nicht mit Gott versöhnt. Punkt. Und wird somit in der Heiligen Schrift als Schuldiger, Frevler, Ungerechter, Gesetzloser bezeichnet. Und gibt noch mehrere Sachen. Und ein Merkmal hat ein Gottloser, ihn kümmert nicht die Bohne, was Gott möchte. Und das ist der entscheidende Punkt. Gott liebt alle Menschen und will, dass der Gottlose umkehrt und lebe. In Hesekiel 18, Vers 23, da steht, sollte ich wirklich Gefallen haben am Tod des Gottlosen, spricht der Herr, nicht vielmehr daran, dass er von seinen Wegen umkehrt und lebt. So wünscht sich das Gott und so sollten wir auch Gottlose sehen. Nicht als Bestien oder was weiß ich was. Wir müssen aber trotzdem mit Gottlosigkeit leben. Das gehört zum Leben wie die Luft zum Atmen. Gottlose können übrigens überall sein. Das können Arbeitskollegen sein. Das können Freunde sein, das können Ehepartner sein, Familienangehörige, Politiker oder auch irgendwelche Leute, die wir so treffen. Hier in unserem Text werden einige Dinge aufgezeigt, die Gottlose auszeichnet und auch umgekehrt die Gottesfürchtigen. Und was hier auch noch zu beachten ist, dass nicht alle Attribute, die hier aufgezählt werden, gleichermaßen für alle gelten. Da gibt es auch sicher Überschneidungen. Genauso ist es auch bei der Perspektive der Gerechten. Auch da kann es Attribute geben, die auf den einen zutreffen, zum Beispiel das Geben Der eine gibt vielleicht mehr, der andere weniger. Und was man auch noch beachten muss, ein Gottloser kann zu jeder Zeit das Lager wechseln. Diese Möglichkeit besteht immer. Jetzt könnte man mal die Folie 1 einblenden. Ich habe 3 Gliederungspunkte nur, obwohl der Text so lang ist. Und die ersten 2 werde ich nur so zusammenfassen. Da kann ich unmöglich auf jeden einzelnen Vers zugehen. Der erste Punkt, die Perspektive der Gottlosen. Dann der zweite Punkt, die Perspektive der Gerechten. Und der dritte Punkt ist dann Tipps für das Leben und den Umgang mit Gottlosen. Ist die Folie schon da? Noch nicht. Also, Folie 1, die brauchen, wenn es geht. Ist da. Geht die an mit, was kennzeichnet einen Gottlosen, oder? Okay. Bloß das hier ein bisschen besser, das ist schon mal ein bisschen schlecht, wenn man so Sachen zusammenfasst. Aber ich will das jetzt nur einfach zusammenfassen. Was kennzeichnet eigentlich einen Gottlosen? Hier anhand des Psalm 37 bitte, nicht was die ganze Bibel sagt. Im Vers 37 steht, als Übeltäter, die Böses tun, im Vers 1 und 9, wir werden auch nicht jetzt die Verse einzeln durchlesen, sonst zu lang. Dann der zweite Punkt, sie verdorren und verwelken im Vers 2, dessen Weg auch gelingen kann. Also, das habe ich vorher gesagt, es kann auch Überschneidungen geben. Der Gerechte, also auch ein Leben von einem Gottlosen kann gelingen, im gewissen Sinn. Mensch, der böse Pläne schmiedet, das gilt natürlich auch nicht für alle, aber grundsätzlich, sie haben nur eine kurze Zeit, das gilt für alle, wenn sie nicht umkehren. Er sind gegen den Gerechten, er knirscht mit den Zähnen gegen die Frommen, Vers 12, ziehen das Schwert und schlachten, Vers 14, das gilt natürlich auch nicht für alle, die Gottlosen schwinden dahin, Vers 20, der Gottlose borgt und zahlt nicht zurück, Vers 21, und sie werden ausgerottet. Sogar im Vers 22 steht, Vers 22 möchte ich mal lesen, ausnahmsweise, denn die von ihm Gesegneten werden das Land besitzen und die von ihm Verfluchten werden ausgerottet. Also sie werden sogar als Verfluchte bezeichnet. Dann die zweite Folie. Ist sie da? Was kennzeichnet einen Gerechten? Okay, gut. Welche Perspektiven hat denn ein Gottesfürchtiger oder ein Frommer, ein Gotteskind, wie auch immer wir das bezeichnen wollen? Er hofft auf den Herrn und wird das Land besitzen. Ich komme dann näher nochmal drauf auf diese Verse 9, 22, 29, 34. Er wird als gerechter, sanftmütiger, rechtschaffener, redlicher, gesegneter bezeichnet. Vers 11, 16, 17, 18, 21, 22, 37. Er hat Lust an der Fülle des Heils oder von Heils. Er hat eine Perspektive, Vers 18, 28. Er geht nicht zu Schanden im Unglück und wird im Hunger gesättigt, Vers 19. Vers 23, Gott hat Gefallen an ihm. Der Herr stützt ihn, Vers 24. Gott versorgt ihn. Nachkommen sind Segen, Vers 26. Gott verlässt sie nicht und bewahrt sie, Vers 28. Und beim Vorbereiten ist mir noch eins, habe ich eins vergessen. Nämlich Vers 30 und 31, das können wir erst mal lesen, weil das habe ich nämlich übersehen. Aber ganz wichtig, der Vers 30 und 31 steht, der Mund des Gerechten spricht Weisheit aus und seine Zunge redet Recht. Die Weisung seines Gottes ist in seinem Herzen. Seine Schritte werden nicht wanken. Also sein Mund, der Mund des Gerechten spricht Weisheit. Ja, und die Weisung seines Gottes ist in seinem Herzen. Das ist auch ganz interessant zu lesen. Das war ein ganz wichtiger Punkt, wo ich übersehen habe beim Zusammenfassen. Dann Frieden ist die Zukunft und Hilfe kommt vom Herrn. Da werden wir dann noch näher drauf eingehen. Und dann noch die dritte Folie, das habe ich jetzt ein bisschen zusammengefasst, dass der eine oder andere mal überlegt, welche Seite ist denn besser? Ist es die Seite links, böse Übeltäter, oder die rechts? Gerecht, sanftmütig, redlich? Oder die linke, verdorren und verwelken? Und rechts die ewige Perspektive? Links die bösen Pläne ohne Gott? Oder Gott hat Gefallen an ihm? Schwinden dahin oder Gott verlässt sie nicht? Werden ausgerottet, die Hilfe kommt vom Herrn? Ohne ewige Perspektive, alles aus nach dem Tod, hört man doch öfters. Lust an der Fülle des Heils, Freude an den Taten Gottes, sage ich jetzt mal zusätzlich, ohne oder eine falsche Hoffnung haben oder hoffen auf den Herrn, begründete Hoffnung auf den Herrn zu haben, der borgt und zahlt nicht zurück und der ist Gottes Kind bewahrt und wird versorgt von Gott. Der Gottlose hat nur kurze Zeit zur Verfügung, kommt in vielen Versen vor. Und das Gotteskind hat Frieden. Frieden ist die Zukunft. Ja, die Frage an dich, auf welcher Seite stehst du? Und überleg mal, welche Seite hat eigentlich die besseren Perspektiven? Entscheide, auf welcher Seite du stehen möchtest. Schwanke, aber bitte nicht hin und her. Du kannst nicht gleichzeitig lebendig und tot sein. In Johannes 3, Vers 36 steht, wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Ich wurde wieder richtig froh, als ich mich damit beschäftigt habe, dass ich auf der richtigen Seite stehen darf. Aus Gnaden. Jetzt komme ich zu dem dritten Punkt. Der dritte Punkt, Umgang mit Gottlosen und was Gott uns eigentlich rät, was Gott uns für Tipps gibt im Umgang mit Gottlosigkeit. Wenn wir an Tipps gegenüber Gottlose denken, würden wir vielleicht sagen, ach, lass dich einfach nicht provozieren, dreh dich einfach um und geh oder ignoriere ihn einfach. Nein, der Psalmschreiber möchte an die ganz einfachen Wurzeln unseres Glaubens gehen. Wie ein Baum, der heranwächst, seine Wurzeln stark zu werden und jeder Sturm, dem Sturm zu widerstehen, sage ich mal. So auch hier. Er gibt uns hier 5 Tipps, wie wir damit umgehen sollen. Der erste Tipp steht im Vers 3 bis 5. Ja, es sind eigentlich sogar mehrere, aber ich fasse es mal in einen Punkt zusammen. Befiehl dem Herrn deine Wege und vertraue auf ihn. 3 bis 5 möchte ich nochmal lesen. Vertraue auf den Herrn und tue Gutes, wohne im Land und hüte Treue und habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird er handeln. Also das erste wirksame Mittel sozusagen, das Allhilfsmittel ist, alles dem Herrn in die Hände zu geben. Und da ist als allererstes Vertrauen angesagt. Vertrauen ist keine Worthülse, die einfach so gesagt wird und man sich dann einfach schlafen legt. Vertrauen ist an praktische Handhabung verknüpft. Schauen wir uns das mal genau an im Vers 3 bis 5. Da steht, vertraue auf den Herrn. Ja, das stimmt. Aber hier steht kein Ausrufezeichen, sondern es ist auch an eine Bedingung geknüpft. Welche? Tue Gutes. Ist eine grundsätzliche Einstellung, die unterschiedlich ausschauen kann natürlich und wo wir immer wachsen können und auch müssen. Dann wohne im Land, kommt im Psalm 37 übrigens 5-mal vor mit ähnlicher Wortwahl. Das lesen wir mal, die Verse 9 Denn die Übeltäter werden ausgerottet, aber die auf den Herrn hoffen, die werden das Land besitzen. Dann Vers 11. Aber die Sanftmütigen werden das Land besitzen. Vers 29. Die Gerechten werden das Land besitzen, für immer darin wohnen. Vers 34. Harre auf den Herrn und halte seinen Weg an und er wird dich erhöhen, das Land zu besitzen. Also fünfmal steht hier das Land besitzen und es bezieht sich auf wahrscheinlich auf das tausendjährige Friedensreich, wie im Matthäus 5, Vers 5 beschrieben wird, oder eben auch auf das ewige Wohnrecht einmal bei Gott. Und das ist doch Perspektive, oder? Dann geht's weiter mit Hüte Treue im Vers 3. Hüte Treue, sei ohne Wenn und Aber treu an dem Platz, an den Gott dich gestellt hat. Sei es in der Gemeinde, sei es in der Familie, sei es am Arbeitsplatz oder wo auch immer du dich aufhältst. Dann geht's weiter. Habe deine Lust am Herrn. Schließt auch das ein, dass ich meine Lust an seinem Wort natürlich habe. Weil das kann man nicht trennen. Habe deine Lust am Herrn. Wenn du das hast, dann gelingt dir alles. Da hast du an nichts Mangel, Freude in Fülle und ein ausgefülltes Leben. Und keine Unzufriedenheit und kein Neid, wenn dann höchstens kurzweilig mal. Und dann befiehl dann alles ihm an, vertraue. Und bei Vertrauen möchte ich einhaken, das kann natürlich auch bei Gläubigen ganz unterschiedlich aussehen. Vertrauen ist ja so ein weit gefächerter Begriff. Manche fordern Gott im Vertrauen vollkommen heraus. Die anderen trauen sich das vielleicht weniger. Es gibt Menschen, die geben alles, was sie von Gott bekommen oder was sie haben, Gott in die Hände und vertrauen, dass sie in allem versorgt werden. Und da gibt es auch viele, gäbe es viele Beispiele. Georg Müller oder ein Paul Gerhardt. Als Paul Gerhardt von seinem Predigtamt enthoben wurde im Jahr 1666 und Berlin verlassen musste, kehrte er ohne zu wissen, wohin er sich wenden sollte, in einem Gasthaus ein. Seine Frau wurde vom Kummer so überwältigt, dass sie sich nicht fassen konnte. Paul Gerhardt redete ihr zu und sagte ihr den Bibelspruch: Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. Dann ging er in den Garten des Hauses und dichtete das bekannte Lied: Befiehl du deine Wege, was dein Herz kränkt, der allerteuersten Pflege des, der den Himmel lenkt, der Wolken, Luft und Winde gibt, Wege, Lauf und Bahn, der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Als er es eben seiner bekümmerten Frau vorgelesen hatte, traten zwei Abgeordnete des Herzogs Christian zu Merseburg ins Zimmer und kamen mit Gerhard ins Gespräch. Endlich erzählten sie ihm den Zweck ihrer Reise. Sie wollten nämlich nach Berlin gehen, um einen gewissen abgesetzten Pastor namens Gerhard nach Merseburg einzuladen. Man denke sich, was die flüchtende Familie, die nicht wusste, wohin sie sich wenden sollte, bei dieser unerwarteten Nachricht empfand. Von dem Herzog zu Merseburg bekam Gerhard eine Pension. Er erhielt im Jahre 1669 das Archidiakonat zu Lüppen in der Niederlausitz. Er lebte dann noch 7 Jahre circa, und zwar gut versorgt. Es liegt eine Verheißung darauf, wenn wir vertrauen und dem Herrn die Wege anbefehlen. Dann wird nämlich etwas geschehen, das steht hier übrigens im Vers 5. Was steht da? So wird er handeln. Befiehl dem Herrn deine Wege, so wird er handeln. Was wird passieren? Im Vers 6 steht, er wird deine Gerechtigkeit hervortreten lassen. Das heißt, es wird sichtbar oder unübersehbar sein für andere, dass du ein Gerechter bist. Gott wird es hervortreten lassen, wie das Licht und dein Recht, wie den Mittag. Oder wie das Licht am Tag, das nicht zu verheimlichen ist. Der zweite Punkt, oder der zweite Tipp, sage ich jetzt mal, schweigen und auf ihn harren. Wir haben es heute schon im Abendmahl gehört, gell? Uli, du hast das erzählt, mit dem Harren. Vers 7, sei still dem Herrn und harre auf ihn. Und Vers 34, harre auf den Herrn und halte seinen Weg ein und er wird dich erhöhen, das Land zu besitzen, haben wir vorher auch schon gelesen. Wenn die Gottlosen ausgerottet werden, wirst du zusehen. Also vor dem entrüste dich nicht im Vers 7 steht dieses Wort, dass wir still sein sollen und neu auf ihn harren sollen, weil Gott letztendlich über allem steht. Tut es sehr weh? Fragt jemand seinen Freund, der mit gebrochenem Arm da lag. Er sagte, nicht wenn ich stillhalte, war die Antwort. Darin besteht zum Teil das Geheimnis der Siegesgewalt, die wir an fröhlichen Christen bemerken. Sie überwinden Schmerz und Bitterkeit durch Stillhalten. In Vers 34 kommt das auch nochmal vor. Und da steht es erklären, warum wir still sein sollen und harren sollen. Im Vers 34. Harre auf den Herrn, er wird dich erhöhen, das Land zu besitzen. Wenn die Gottlosen ausgerottet werden, wirst du zusehen. Also halte seine Wege ein, treu, dann wird er uns erhöhen. Werden, wie vorher schon gelesen, das Land besitzen. Und jetzt der Gipfel, wenn die Gottlosen ausgerottet werden, werden wir zusehen, im Vers 34 Ende. Und mir fiel da eigentlich gleich das Beispiel ein, in Lukas 16, das können wir mal zusammen lesen. Dass es gar nicht so weit gegriffen ist und eigentlich Gott uns da auch ein Beispiel gibt. Bei dem reichen Mann und Lazarus, da steht, das können wir mal zusammen lesen, Lukas 16, Vers 22, da steht, es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Und als er im Hades seine Augen aufschlug, in Qualen war, sieht er Abraham von Weitem und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach, Vater Abraham, erbarme dich. Entschuldigung. Erbarme dich meiner und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach, Kind, gedenke, dass du dein Gutes völlig empfangen hast in deinem Leben und Lazarus ebenso das Böse. Jetzt aber wird er hier getröstet, du aber leidest Pein. Und zu diesem allen ist zwischen uns und euch eine große Kluft festgelegt, damit die, welche von hier zu euch hinübergehen wollen, es nicht können, noch die, welche von dort zu uns herüberkommen wollen. Also die Strafe wird sogar unter Beobachtung der Geretteten sein. Und diese Kluft ist unüberbrückbar. Und wenn wir das im Blick haben, wenn Gottlose sich aufblähen, werden wir doch eine gewisse Gelassenheit bekommen. Denn der Tag kommt. Deshalb sollte uns der Tipp 3 eigentlich nicht schwer fallen, nämlich der Tipp 3 im Vers 8, dass wir nicht zürnen und keinen Grimm üben, Vers 8. Lass ab vom Zorn und lass den Grimm. Spurgeon hat mal dazu geschrieben, wenn die Welt dir Böses tut, bitte denk daran, wenn dich ein Blinder auf der Straße stößt, so wirst du ihm nicht böse sein. Du sagst, er ist ein blinder, armer Mensch, sonst würde er mich nicht gestoßen haben. So denke von den armen Weltmenschen, wenn sie Böses von dir reden, sie sind ja blind. Also dem ist nichts mehr hinzuzufügen und komme zum Tipp 4. Gütig sein und geben, Vers 21. Der Gottlose borgt und zahlt nicht zurück, der Gerechte aber ist gütig und gibt. Das heißt nicht, dass wir blind jedem geben, der uns irgendwas erzählt. Wir sollten da unser Hirnkastel einschalten und nicht blind geben. Das sage ich jetzt mal gleich von vorne. Weil jeder hat Beispiele vielleicht, auch wir als Gemeinde haben schon Beispiele dafür, dass Leute kommen und dann halt nur kommen, um irgendwelche Gelder zu bekommen. Wir hatten auch mal so einen Nachbar, der ist schon wieder gekommen. Und ich habe gewusst, wenn ich mir jetzt ein Geld gebe, dann kauft er sich eine Flasche Schnaps. Ja. Und da muss man sich überlegen, ob das dann richtig ist, ihm zu geben. Manche wissen, dass die Christen da leicht nachgeben und dass sie vielleicht eher bereit sind zu geben, weil sie dann auch vielleicht ein schlechtes Gewissen haben. Aber unser Ausdruck sollte Güte sein und zum Geben bereit sein. Nicht nur finanziell, auch tatkräftig. Also es ist ja nicht gütig sein und geben, heißt ja nicht nur finanziell, sondern auch vielleicht tatkräftig. Arbeitskollege, das fällt mir jetzt gerade ein. Der war mal in der Wirtschaft drin, hat einer gesagt, kannst du mir 10 Euro geben? Also gesagt, da draußen steht mein Auto, wenn es putzt, dann kriegst du den 10 Euro. Na, ist ja gleich gegangen. Also. Naja, ist mir jetzt gerade eingefallen. In dem Moment habe ich gar nicht vorher geil dran gedacht. Also wir brauchen immer wieder Weisheit, wenn wir geben. Nicht immer ist geben die richtige Option, aber grundsätzlich natürlich schon. Jesus sagte, geben ist seliger als nehmen. Und dann der Tipp 5 und der letzte Tipp, wie wir mit Gottlosen umgehen. Er ist unsere Hilfe und unsere Geborgenheit. Und da lesen wir mal 39 und 40 nochmal. Doch die Hilfe der Gerechten kommt vom Herrn, der ihre Fluchtburg ist zur Zeit der Not. Und der Herr wird ihnen beistehen und sie retten. Er wird sie erretten von den Gottlosen und ihnen helfen. Denn sie haben sich bei ihm geborgen. Ja, Geborgenheit und Hilfe. Ein kleines Kind dient mir immer so als Vorbild. Was für ein schönes Bild ist es, wenn du irgendwo in der Stadt läufst und ein kleines Kind ist mit den Eltern unterwegs und sie gehen nicht weg von den Eltern. Sie bleiben immer bei ihnen. Und wenn irgendeine Gefahr droht, dann sind sie meistens am Hosenbein vom Papa oder von der Mama. Das Kind weiß ohne Zweifel, dass die Eltern das Kind beschützen, egal was passiert. Die Eltern sind sozusagen die Fluchtburg, die Festung. Und hier steht, dass Gott uns von den Gottlosen retten wird. Wir sind ja im Moment noch nicht mit dem Leben bedroht und werden auch nicht drangsaliert, aber es kann kommen. Und wir wissen auch, dass es im Moment Gnade ist, aber dass es auch viele Christen gibt, die verfolgt werden. Wir werden ja immer wieder konfrontiert, dass Geschwister durch Open Doors oder durch die Geschichte auch vielleicht, durch Missionsgesellschaften, dass Geschwister drangsaliert werden. Sie haben vielleicht, sie erleben, dass Menschen eine gewisse Autorität über sie haben. Dass sie ja drangsaliert werden und dass Menschen einfach die Autorität und die Macht ausnutzen und Menschen verfolgen. Ja, aber am Ende, dann das müssen wir bedenken, am Ende sind wir auf der Siegerseite. Gottlose haben nur eine kurze Zeit. Hier steht im Vers, im letzten Vers, denn sie haben sich bei ihm geborgen. Wir sind in guten wie in schlechten Tagen geborgen in unserem Gott. Er ist unsere Fluchtburg, unsere sichere Burg. Und wir haben ein gutes Vorbild, der das alles durchlitten, nämlich unser Herr und Heiland, Jesus Christus. Befehlen wir uns immer wieder seinen Wegen an. Und das wurde mir alles wichtig bei der Beschäftigung mit dem Psalm 37. Es gibt viele Orte in dieser Welt, wo wir hingehen können. Es gibt auch viele Dinge, die wir tun können. Und wir werden auch mit vielen Dingen konfrontiert in unserem Leben. Aber der beste Platz ist bei Gott. Neutestamentlich gesprochen, der beste Platz ist bei Jesus. Wir haben keinen besseren. Und das möchte ich euch mit auf den Weg geben, dass wir dran denken, egal was passiert, wenn wir mit Konfrontation zu tun haben, der beste Platz ist bei unserem Herrn Jesus Christus. Darf ich das Lied dir ansagen, Robert? Genau. Ach so, ja, okay. Wir wollen das Lied 447 von Boy Gerhard singen. Befiehl du deine Wege. Ich habe das vorher schon angeklungen, auch sein Leben, dass wir das Lied noch zum Schluss singen. Befiehl du deine Wege. Danke.